Briefe aus dem Café. Deutschland im Jahre 1922. Von Ilja Ehrenburg. Berlin. Teurer Freund, ich bin immer noch in Berlin. Du wirst dich wundern. Wie kann man nur, wenn es den Schiefer und die Mimosen der Pariser Boulevard, die warmen Stufen der römischen Piazza di Spagna, harzigen Chianti in den Trattorien von Florenz und andere vortreffliche Dinge gibt, wie kann man nur in dieser Stadt sitzen, die Ähnlichkeit hat mit einer verwahrlosten Kaserne mit eingeschlagenen Fenstern, die das runde Jahr kalte Nordostwinde durchlassen? Haben wir uns doch in vergangenen Zeiten so oft, Berlin passierend, beeilt, möglichst schnell von dem einen Bahnhof zum anderen zu kommen, mit hochgeschlagenem Mantelkragen und ohne die geraden, langweiligen Straßen anzusehen. Berlin erschien uns damals nicht als Stadt, sondern als Knotenpunkt der Eisenbahn. Nun ja, wir waren nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Gewiss, es hat sich vieles in Europa verändert. Man sagt, dass auch Berlin sich stark verändert habe, am stärksten aber veränderten wir uns selbst. Wenn ich in Berlin wohne, so durchaus nicht deshalb, weil in ihm Mimosen und Chianti aufgetaucht wären. Nein, ich habe einfach in den Jahren der Revolution die schmutzigen Knotenpunkte mit ratlos herumlaufenden Flüchtlingen und nicht funktionierenden Fahrplänen liebgewonnen. Übrigens ist dies vielleicht alles Literatur, und die Gründe, die mich in Berlin zurückhalten, haben nichts mit meiner Eisenbahnleidenschaft gemein. Du weißt doch, dass die Mimosen der Pariser Boulevard sich unter der besorgten Obhut des Monsieur Poincaré befinden, während auf der breiten Treppe der Piazza di Spagna die Schwarzhemden des Signor Mussolini sich tummeln. Ich möchte dir nicht erklären, was ganze Herden von Ausländern nach Berlin zieht. Ich schreibe diesen Brief aus dem romanischen Café. Das ist eine sehr ehrbare Institution, so etwas wie der Generalstab fanatischer Vagabunden, der Allerweltsleute und der gebildeten Gauner, die vollkommen vom engen Nationalismus geheilt sind. Der Beruf meiner Nachbarn lässt sich schwer definieren. Weiche, formlose Hüte, grelle, aber verspeckte Krawatten und seit langem nicht mehr rasierte Wangen sind in gleichem Maße charakteristisch, sowohl für den dadaistischen Maler als auch für den erfolglosen Spekulanten, der mit Dollars en Datei handelt. Ich lausche den Gesprächen. Ein mickriger Italiener flüstert laut, um diese Eigenschaft könnte ihn ein beliebiger angehender Schauspieler beneiden. Ein mickriger Italiener also flüstert laut, dass man im Juni oder spätestens im Juli einen internationalen Arbeiterfeldzug gegen Rom organisieren und das Kapitol lüften müsse. Neben ihm ist irgendein holländischer Literat, ein außergewöhnlich extremer, über die Gastspiele des Moskauer Kammertheaters empört. »Ich bitte Sie, die sind entsetzlich rückständig!« Während bei Ihnen in Harlem eine Deklaration ausgearbeitet worden ist, die Autoren wie Schauspieler abschaffe. Spielender Leute aus dem roten Moskau, Racine. Nicht weniger als der Holländer ist sein Nachbar empört, dessen Nationalität schlechthin undefinierbar ist. Er hat gestern dänische Kronen gekauft und heute sind sie gefallen. Statt sich um die Finanzen des Staates zu kümmern, ruiniere die Staatsbank die Leute. Die Preise jedoch steigen. Der Mokka kostet heute bereits 800. Empörend. Darin sind sich alle einig. Ich weiß nicht, warum alle diese Leute in Berlin leben. Valuta oder Passwiesen, Emigranten oder sparsame Touristen. Jedenfalls sind sie alle mit Berlin unzufrieden und lassen sich keine Gelegenheit entgehen, darauf zu schimpfen. Besonders die Russen. Das gilt als guter Stil. Ich will durchaus nicht originell erscheinen. Ich fürchte, du wirst mir nicht glauben. Es klingt offenkundig paradox. Ich habe Berlin liebgewonnen. Wenn ich dies irgendeinem freiwilligen oder unfreiwilligen Gast Berlins gestehe, so antwortet man mir, »Scherzen Sie! Das ist doch eine Stadt, die kein eigenes Antlitz hat.« Sie haben auf Ihre Art recht. Berlin ist trist, eintönig und hat keine Lokalfarbe. Das ist sein Antlitz und darum liebe ich es. Es ist schwer, sich in den langen, geraden Straßen auszukennen. Die eine ist ein genauer Abklatsch der anderen. Man kann eine Stunde, zwei Stunden gehen und das Gleiche sehen. Häuser mit widernatürlichen Walküren oder Zentauren an den Fassaden, kümmerliche Bäume, gerupft durch den ewigen Zugwind und an der Ecke den Zigarrenladen Wolf und Sohn. Eine Ausstellung ist das, ein riesenhaftes Modell, ein Stadtplan, wie man ihn im Traume sieht. Man meint, die Menschen müssten hier auf eine besondere Art leben, nackt und schematisch, von Weltfeldzügen träumen, in sozialen Utopien fantasieren, die Relativitätstheorie erfinden und Pellkartoffeln essen. Im Mittelpunkt Berlins hängt die Untergrundbahn aus der Erde hervorbrechend als Bogen über der Stadt. Es ist die Haltestelle Gleisdreieck. Schienen, Lokomotivenpfiffe, Lichter der Signalmaste, herrlichste Landschaft, eisernes Idyll. Und weiter? Und weiter wühlen sich die Züge von neuem in die Erde. Kompanien von Häusern treten zum täglichen Exerzieren an, Zentauren frieren, Bäume entblättern sich und der abstrakte Kommiss des Zigarrenladens Wolf und Sohn verkauft an einen schematischen Käufer eine Zigarre, die aus Kohlblättern gemacht ist. Beide nennen sie der Konvention entsprechend Havanna. In den Kriegsjahren träumten sie von dem märchenhaften Bagdad, von Nafta und Schienen. Jetzt sehen sie sich im Kino die Relativitätstheorie an, die von Schumanns Klagen und dem Stöhnen der Gattinnen begleitet wird. In Europa gibt es nur eine zeitgemäße Stadt. Es ist Berlin. Oh, gewiss, in London gibt es mehr Automobile, aber außer den Automobilen hat London gemütliche Häuserchen, die Prediger des Hyde Parks, weihnachtliche Truthahnbraten, die Westminster-Abtei und andere bukolische Freuden. Nein, London ist nicht stolz. Es ist das Paradies und die Hölle erbaulicher Bildchen. Hier weint der arme David Copperfield. Die Bildchen kenne ich von Kinderjahren an. Und wenn die Mitglieder des Pickwickier Clubs sich statt in Omnibussen in Autobussen fortbewegen, so ist das nur eine gewisse Pietätlosigkeit gegen Dickens. Du liebst Paris? Auch ich liebe es sehr. Es ist vielleicht nur ein Paradies. Und als man mich voriges Jahr aus diesem Paradies vertrieb, lächelte ich verlegen wie Adam. Was soll man da sagen? Eine bemerkenswerte Stadt. Du kennst sie ja nicht weniger gut als ich. Erinnere dich der Medinetten unter den Kastanienbäumen, der Mädchen, die auf dem mit Kreidestrichen eingeteilten Pflaster herumhüpften, der Bouquinisten längs des Seine Quais, der schwarzen Drosseln und der symbolischen Dichter im Luxemburg, des schrecklichen Anarchisten Sébastien Faure, der Säuglingen den Chorgesang beibringt. Erinnere dich an alles. Ist das nicht eine graziöse Provinz? Ist das nicht eine bezaubernde Kolonie glücklichster Menschen? Ja, selbstverständlich, sowohl Paris wie auch London haben ein eigenes Antlitz. Berlin indes ist einfach eine große Stadt, die gedachte Hauptstadt Europas. Unter den anderen Städten ist es ein Karl Schmidt, ein Paul Durand, ein Ivan Ivanovich Ivanov. Ich denke, du wirst jetzt meine Vorliebe für Berlin zu verstehen beginnen. Aber es hat noch andere Reize. In dieser Stadt, die Ähnlichkeit hat mit einem riesenhaften Bahnhof, spielt sich tatsächlich ein Bahnhofsleben ab. In Berlin gibt es kein urwüchsiges Leben mehr und die deutschen Genre-Schriftsteller begießen ihre ermüdenden Memoiren mit Eichelkaffee. In Paris sah ich sowohl Drosseln wie auch Symbolisten. Der Krieg scheint beendet zu sein. Die Witwen haben geheiratet, die Krüppel haben sich an die Krücken gewöhnt. Die Aperitifs locken nach wie vor durch ihre Bitterkeit und Süße. Das Leben ist immer das Gleiche. Ich freue mich für Paris. Es hat seine Drosseln und Symbolisten verdient. Du schreibst mir, das Leben in Russland ordne sich allmählich. Es seien neue Schriftsteller aufgetaucht, standhafte Jünglinge und amerikanisierte Trusts. Ich freue mich für Russland. Es hat selbstverständlich dies wie auch vieles andere verdient. Hier aber gibt es nichts. Das Alte ist verschwunden. Die Offiziere der Kontrollkommission haben mit eigenen Händen die vortrefflichen Scheinwerfer zertrümmert. Die Splitter lagen lange auf der Erde herum. Etwas Neues hat sich nicht gezeigt. Das Bahnhofsleben hat begonnen. Wenn du diese Worte gelesen hast, so denke nicht an ehemalige Zeiten, an die gepflegten, schmucken Bahnhöfe von Frankfurt und Stuttgart. Dies ist ein sehr unwirtlicher Bahnhof. Wenn es in ihm saubere und ruhige Winkel gibt, so sind sie nur wenigen zugänglich. Ich erinnere mich an den Knotenpunkt Schmerinka während der deutschen Besetzung. Ein verschmutzter, mit Flüchtlingen vollgepfropfter Wartesaal. In einer Ecke ein Tischchen mit weißer Decke, gleichsam aus einem mythischen Restaurant hierher versetzt. Auf dem Tisch ein Kärtchen, nur für die Herren deutschen Offiziere. Ein solches Tischchen gibt es natürlich auch in Berlin. Es sind die Schaufenster der guten Geschäfte, die Plakate der Kurorte, die Theater, die Automobile und so weiter. Sie tragen Zahlen, aber in die deutsche Sprache übersetzt bedeuten diese Zahlen nur für die Herren Ausländer. Übrigens bestehen die Tragödie und der Zauber Berlins keineswegs in Armut und Entbehrungen. Wir, die die Revolutionsjahre überstanden haben, lassen uns hierdurch nicht leicht verblüffen. Ich habe Bahnhöfe gesehen, die furchtbarer waren. Nein, die Eigenheit des hiesigen Lebens besteht in der angeborenen Leidenschaft für genaue Fahrpläne und in deren vollständigem Fehlen. In Berlin gibt es weder Anarchie noch Revolution noch Zersetzung. Aber über der großen geraden Stadt, über dem Schienennetz des Gleisdreiecks, über den Walküren, ja, sogar über den Zigarrenläden von Wolf und Sohn schwebt die Ungewissheit. Niemand nimmt dieses Leben ernst. Niemand weiß, wann der Zug eintreffen und wohin er die ratlosen Reisenden bringen wird. Was für eine Staatsordnung Deutschland hat? Man sagt, es sei eine Republik. Wahrscheinlich ist das so. Jedenfalls hat Berlin eine unauffällige Staatsordnung, das aber ist ein nicht geringer Vorzug. Eine Republik? Vielleicht. Ich wohne in einer kleinen Pension. Über meinem Bett hängt eine Fotografie der kaiserlichen Familie. Jeden Morgen beim Erwachen zähle ich gerührt, wie viele Söhne hat denn der Kaiser? Nach dieser Rührung gehe ich auf die Straße. Sie heißt übrigens Kaiserallee. Bitte wundere dich nicht. Neben ihr befindet sich der Hohenzollernplatz. Das ist ein schöner Platz. Was die Namen anlangt, so haben einmal die Linken beantragt, die zweifelhaften Straßen umzubenennen. Aber die Rechten, die sich auf die Größe der Geschichte und auf die Interessen der Droschkenkutscher beriefen, lehnten den Antrag ab. Übrigens versichere ich dir, dass es in Deutschland eine Revolution gegeben hat, und Kellermann hat hierüber sogar einen populären Roman geschrieben. Ich will noch meine Wirtin rechtfertigen. Im Schaukasten jeder beliebigen Schreibwarenhandlung gibt es vortreffliche Fotografien des Kaisers und aller seiner Angehörigen. Sie sind billig und gehen gut. Jede anständige Familie muss mindestens ein Kaiserporträt besitzen. Das gehört zu den zärtlichen Erinnerungen. Haben doch die Menschen nicht immer in einem Bahnhof gewohnt. In manchen Arbeiterfamilien kann man übrigens Porträts anderer Verstorbener entdecken, von Bebel oder von den beiden Liebknecht. Aber es ist interessant, dass diese Bilder nur eine Erinnerung an stürmische Tage sind. Ich habe nirgends Fotografien der Leute gesehen, die jetzt das Land regieren. Gewiss, auf einem Bahnhof ist es einem nicht um den Fotografen zu tun. Ja, Deutschland ist unbedingt eine Republik. Es ist mir jetzt eingefallen. Es gibt sogar ein Gesetz zu ihrem Schutze. Die Berliner lesen in den Straßenbahnen die BZ und erfahren daraus, dass in Dresden die Kommunisten eine Arbeiterregierung organisieren, während in München die Faschisten einen Umsturz vorbereiten. Während die Berliner das lesen, denken sie, Dresden wie München seien glückliche Städte. Dort gibt es wenigstens gefälschte Fahrpläne. In Berlin aber weiß niemand, wann und wohin der nächste Zug geht. Noch von den Franzosen. Siehst du wohl, in dem schönen Paris gibt es außer Drosseln und Symbolisten noch das Comité de Forges. Deshalb weinen in Essen die Familien der erschossenen Arbeiter. Eines Tages hat ein französischer Poilu, offenbar als er eine Anwandlung gallischer Lebensfreude empfand, einen deutschen Knaben erschossen. Als General de Gut hiervon erfuhr, war er gerührt, las ein entsprechendes Gedicht von Hugo und schickte der Mutter des getöteten Knaben als Kompensation 30 Franken. So wird beim gegenwärtigen Stand der Weltpreise das Leben eines kleinen Deutschen, des Sohnes einer Arbeiterin, bewertet. Nun ja, für 30 Franken kann man in Paris gut zu Abend essen. Auch der eigene Noske hat die Arbeiter des Ruhrgebiets an eine niedere Bewertung des Menschenlebens gewöhnt. Wie in jeder Stadt gibt es in Berlin Nationalisten und Internationalisten. Sie wohnen in verschiedenen Vierteln. Der Berliner Westen ist überpatriotisch gesinnt. Doch kommt es keineswegs daher, weil er dem Ruhrgebiet näher liegt. Nein, die westlichen Viertel sind weit entfernt vom Dunst der Fabriken und darum sind sie von anständigen Leuten bewohnt. Die anständigen Leute aber reden bekanntlich gern von ihrer Vaterlandsliebe. Ein anständiger Mensch verträgt nicht die französische Sprache. Häufig kann er auch die russische Sprache nicht vertragen, weil er durchaus nicht glauben will, dass die russische Sprache nicht die polnische ist. Er ist unversöhnlich. Seinetwegen war unser Kammertheater gezwungen, die Adrienne Lecouvreur in Prinz Moritz von Sachsen und die Operette Girofle Girofla in Die Zwillinge umzubenennen. Wir haben genug Ausländer, brummt er. Nachdem er aber ein wenig gebrummt, geht er auf die Börse, kauft Papiere der von den Franzosen besetzten Gebiete, spottet über die Reichsanleihe, spekuliert auf das Sinken der Mark und opfert, nachdem er an einem Morgen 10 Millionen verdient hat, 1000 Mark zugunsten der Ruhrkämpfer. Auf dem Heimwege geht er in ein großes Parfümeriegeschäft. An der Tür ist ein Schild: Keine französischen Waren. Der anständige Mensch weiß, dass das Geschäft einem anderen anständigen Menschen gehört und dass die Aufschriften an den Türen für die nicht anständigen Maulaffen bestimmt sind. Darum verlangt er in aller Ruhe ein Fläschchen Guerlain Parfum als Geschenk für seine Geliebte. Die an der Ost- und Nordperipherie Berlins Wohnenden halten sich für Internationalisten. Sie spekulieren nicht an der Börse. Sie legen von ihren spärlichen Groschen einige zurück und schicken sie durch die Gewerkschaft den Ruhrgenossen. Manchmal begeben sie sich in fremde Stadtviertel und singen durch die Straßen des Westens ziehend die Internationale. Manchmal überschreiten auch die Einwohner des Westens die Grenzen. Durch Absingen des Deutschlandliedes ärgern sie den Osten. Dann gerät auf dem Knotenpunkt alles durcheinander und sogar eine solide, monumentale Sache wie der Patriotismus, der früher Granit für Bismarck-Denkmäler und Bronze für Krupp-Spielzeuge war, wird zu einer unklaren, wechselnden Form. Vielleicht sind die Menschen, die ihre Heimat so eifrig verleugnen, die wahren Patrioten. So verhält es sich mit dem Patriotismus. Doch darfst du nicht denken, dass die Ungewissheit, die Unbestimmtheit sich nur auf die sublimsten Sphären der Politik, der Äußeren und der Inneren bezögen. Nein, ich fühle sie in allem. Ich beginne sogar an der Zeit und an der Zeitrechnung zu zweifeln. So empfand ich kürzlich, wie 6 bis 7 Jahrhunderte gar nicht ins Gewicht fallen. Ich saß in einem düsteren Saal und hörte zu, wie man über den Schriftsteller Karl Einstein zu Gericht saß. Er hat ein Buch geschrieben. Es ist ein Buch wie andere. Man beschuldigte ihn der Gotteslästerung. In Deutschland ist nebenbei Gewissensfreiheit. Die Sachverständigen zitierten die Kirchenväter. Alles war sehr effektvoll und erinnerte an historische Stücke in der Inszenierung Reinhardts. Dies war das einzige Mal, da ich merkte, dass in Berlin irgendjemand sich an die Existenz der Religion erinnert. Genauer ausgedrückt, man erinnerte sich daran, um den unsympathischen Schriftsteller zu verurteilen. Die Kirchen stehen an ihrem Platz. Es sind ihrer hier nicht besonders viele. Sonntags geht man hinein, um gegen geringes Eintrittsgeld ein Konzert anzuhören. Hierbei handelt es sich natürlich nicht um Religion, sondern um Musik. Moral gibt es ebenfalls nicht mehr. Die alte, das sind die Familienerinnerungen, wie etwa die Kaiserbildnisse. Eine neue hat man noch nicht erfunden. Man kann doch nicht auf einem Bahnhof Bildchen aufhängen. Man lebt, wie es sich trifft. Man lebt furchtbar, vorsätzlich. Das süße Gretchen verkauft Zeitschriften. Man muss sich darauf verstehen, sie ohne Erröten zu kaufen. Da ist die Freundschaft, ein akademisches Nachrichtenblatt, der Homosexualität gewidmet. Die Prostituierte, die in der Jägerstraße den Passanten bescheiden anspricht, beginnt einem als Muster von Tugend zu erscheinen. Ich bitte dich, inmitten von Cafés, wo Frauen Frauen lieben und Männer Männer, ist sie einfach eine ganz gewöhnliche traditionelle Prostituierte. Das ist ja doch ein Idyll. Um 12 Uhr nachts werden die Cafés geschlossen. Um 12 Uhr nachts werden die Nachtlokale geöffnet. Der Ausländer steht auf der Straße. Wohin soll er gehen? Es nähert sich ihm ein Deutscher, ein solider, tugendhafter Deutscher. Haben Sie Lust? Sie gehen lange durch dunkle Straßen, von denen die eine der anderen gleicht. Ein verabredetes Klopfen an ein Fenster. Der Ausländer sieht sich ängstlich um. Das ist ja eine Verbrecherhöhle. Aber er tritt in eine gewöhnliche Bürgerwohnung ein. An den Wänden Familienfotografien von der Silberhochzeit. Der Hausherr, der tagsüber in irgendeinem Büro Papiere schreibt, beginnt den Gast mit zotigen Geschichten zu belustigen. Der Hausherr erinnert sich noch der vergangenen Zeiten und spricht mit einem leichten Ekel. Die Herrin des Hauses stellt gefälschten Champagner und Eichelkaffee auf den Tisch. Dann kommen die Töchter, ziehen sich gleichgültig aus und tanzen. Sie sind jung und erinnern sich an nichts. Sie empfinden nur die Kälte. Die Familie spart Kohlen. Ich schreibe dir nicht von Ungeheuern, sondern von dem Leben armer Menschen, die weder daran schuld sind, dass sie essen wollen, noch daran, dass der schlaue Deutsche, der in Hamburg den Mond erfand, noch keine neue Moral ausgedacht hat. Jene, die vom Ausländer hinausgeworfenen Kronen oder Schillinge nicht brauchen, suchen sich auf eine andere Weise zu zerstreuen. Vielleicht aber auch auf die gleiche Weise. Sie sehen zu, wie nackte Weiber tanzen. Tanzen selber, tanzen hauptsächlich. Ich fuhr diesen Winter in die Berge an die böhmische Grenze. Das Dörfchen erwies sich mit Berlinern Schiebern überfüllt. Die Frauen der Schieber, mit grell lila oder blauen Hosen bekleidet, rutschten auf ihren eigenen Hinterteilen, die nicht weniger als 5 Pud wogen, die Schneeberge hinunter, und nachdem sie sich ein wenig abgerackert hatten, eilten sie in die Diele, das heißt in die kleinen Tanzlokale, um dort Foxtrott zu tanzen. In Berlin gibt es ebenso viele Dielen wie in Paris Cafés, in Brüssel Banken und in Moskau Sowjetämter. Es tanzen alle, überall und allenthalben. Sie tanzen lange und wollüstig. Es endet selbstverständlich mit nichts. Wiederum vollständige Unbestimmtheit. Es ist nicht Wunder zu nehmen, dass auch die Kunst des heutigen Deutschland mit dem gleichen erstickenden Nebel gesättigt ist. Du meinst, der Expressionismus sei eine Schule? Vergeblich sucht man bei ihm nach künstlerischen Kanons, wie sie zum Beispiel der Impressionismus oder der Futurismus hat. Der Expressionismus ist Hysterie. In der Galerie des Sturm hängt eine riesenhafte Leinwand, die toll mit roter Farbe bekleckst ist. Das nennt sich Blutsymphonie. Kritisieren? Lohnt sich nicht. Dem Maler war es einfach nicht, um Bilder zu tun. Er wollte weinen oder krakeelen. Zufällig hatte er Farben zur Hand. Es hätte ein Revolver sein können. Das wäre schlimmer gewesen. Gäbe man einem beliebigen Putschisten, einem rechten oder linken, Farbentuben in die Hand, so würde er sofort eine ebensolche Blutsymphonie malen. In eben demselben Sturm lesen entsprechende Dichter ihre Gedichte. Halbdunkel, grüne Lampen, unerträgliches Gebrüll, Geheimnis, Blut. Es wird einem allen Ernstes unheimlich zumute. Wenn irgendeine Sissi oder Mimi einen hysterischen Anfall markiert, so ist das vielleicht sogar ganz nett. Wenn aber ein kräftiger, arbeitsamer Karl Schmidt schreit und Krämpfe bekommt, so ist das sehr bedrückend. Meine Wirtin glaubt auch an nichts mehr. Der Dollar und die Mark wirbeln an Trapezen. Nach ihrem Vorbild wirbelt auch eine so bescheidene Sache wie der Kartoffelpreis. Heute oder morgen kaufen? Nein, es ist nichts bekannt. Imitation war früher Imitation. Jetzt ist sie Lebensinhalt geworden. In Berlin ist alles Ersatz. Tabak aus Kohlblättern, Kaffee aus Eicheln, Gebäck aus Kartoffeln. Statt ganzer Hemden nur Brettchen. Nimmt man das einfachste Ding in die Hand, so weiß man nie, woraus es hergestellt ist. Man gewöhnt sich schnell daran und das harmoniert sehr gut mit dem ganzen Bahnhofsleben. Wenn man mir hier ein Butterbrot gäbe, so wäre ich verlegen und hielte die Butter für eine Imitation der ehrwürdigen Margarine. Ich überlas den Brief und mir kamen Zweifel, ob du mich verstehen würdest. Habe ich doch meine liebevollen Worte über Berlin mit so wenig anziehenden Schilderungen versehen, dass du wahrscheinlich froh sein wirst, dich nicht in Berlin, sondern in einem Lande zu befinden, wo das Leben allmählich sich ordnet, wo es neue Schriftsteller, standhafte Jünglinge, amerikanisierte Trusts und vieles andere gibt. Mag sein, dennoch liebe ich Berlin. Ich habe, wie mir scheint, dir etwas sehr Wichtiges zu sagen vergessen. Diese Stadt der Flüchtlinge arbeitet trotz aller Verzweiflung ekstatisch. Und wenn man zusieht, wie sie arbeitet, vergisst man zuweilen sogar den Bahnhof. Man sieht nur vortreffliche Eisenbahnwerkstätten. Warum aber diese Menschen arbeiten und was morgen sein wird, das wissen sie selber nicht. Diese Arbeit merken die Ausländer gewöhnlich nicht. Irrt man durch die verwahrlosten Straßen Berlins, lauscht man den gedämpften Chemieklängen. Betrachtet man allerhand Blutsymphonien, so möchte man schwerlich glauben, dass dicht nebenan neue Dinge geschaffen werden. Im Laufe der zwei letzten Jahre wurde eine neue große Untergrundstrecke gelegt. Die Nauener Funkstation hat sich um das Vierfache vergrößert. Sie ist jetzt die gewaltigste unter den europäischen Stationen. Die Deutschen können nicht umhin zu arbeiten, ebenso wie die Neapolitaner nicht umhin können zu singen. Das Pathos der Arbeit schützt Berlin vor der Seuche des Nichtseins. Es will leben, und hierin unterscheiden sich seine Ansichten radikal von den Wünschen des ältesten Concierge des Comité de Forges. Aber wie heilsam auch die Arbeit für die Seelen der Berliner ist, so quält sie doch die Ungewissheit. Wozu werden all diese Dinge geschaffen? Vergiss nicht, dass es sich um das Volk der Philosophen, der Sozialdoktrinäre und Moralisten handelt. In dem kleinen Café Josti diskutieren die Gäste in gewendeten Röcken bei einer Tasse Eichelkaffee über die Schicksale Europas. Eben da, nicht nebenan, am Tisch eines Wartesaals, schrieb Spengler sein Buch. Die Ungeduldigsten können nicht mehr warten. Genug! Nur fortfahren, ganz einerlei wohin. In den ungeheizten, verödeten Wohnungen kleiner Bürger träumen feurige Phantasten von der Herrlichkeit des ehemaligen Deutschen Reiches. Sie haben nicht das Temperament meiner Wirtin. Die Kaiserbildnisse genügen ihnen nicht. So schlüpfen düstere Romantiker, die Mörder Rathenaus und Erzbergers, aus ihrer Schmetterlingspuppe. Im Nord- und Ostviertel indes blicken ebenfalls junge und ebenfalls rasende, gierig in die Richtung, wo du lebst, teurer Freund, wo es allerhand sonderbare und verlockende Dinge gibt. Weder die einen noch die anderen haben eine eigene Fahne. An Tagen von Straßenzusammenstößen blinken internationale Symbole. Hakenkreuz und fünfzackiger Stern. Der einen wie der anderen sind wenige. Die große Mehrzahl der Berliner glaubt nicht an diese heilbringenden Fahrpläne. Wann denn? Wann und wohin? Herrliche Ungewissheit! Du, der unsere große Revolution miterlebt hat, verstehe und liebe sie. Das ist die einzige Wahrheit des heutigen Europa. Alle, die ihre Auslegungen oder Träume als den wahren Fahrplan ausgeben, lügen. Die einen aufrichtig, die anderen unaufrichtig. Ganz Europa ist voll von der gleichen Ungewissheit. Sowohl das pedantische London mit seiner friedlichen Evolution, wie auch unser liebes Paris. Aber die anderen Städte, die Reichen und Satten, verbergen ihre Unruhe und mich bezaubert, mitten unter diesen steinernen Straußen, das unverhohlen, bettelarme Berlin. Europas Herz arbeitet bei weitem nicht so, wie es sein sollte. In Vorahnung unerträglicher Trennungen und blendender Begegnung schlägt es unregelmäßig. Des Nachts meine ich oftmals, dumpfe, ungleichmäßige Schläge und verhängnisvolles Aussetzen zu hören. Europas Herz kann man nur in Berlin behorchen. Ja gewiss, in London ist die Moral noch unverrückt und die entzückenden Engländerinnen mit den ovalen Engelsgesichtern der Präraphaeliten verkaufen nicht die Freundschaft. Ja gewiss, Picasso malt in Paris herrliche Bilder, mit denen das Geschmiere der Expressionisten sich nicht vergleichen lässt. Ja gewiss, sogar das portugiesische Milreis kann auf die deutsche Mark herabblicken wie auf eine Zirkusliliputanerin. Ja, gewiss, das Leben hier ist noch im Begriff, sich zu ordnen. Die Jünglinge neigen zu Neurasthenie, es gibt keine neuen Schriftsteller und die Arbeit der Trusts ist stark behindert durch ihre Vettern, die französischen Trusts. Aber das langweilige, abstrakte Berlin hat sich aufgerafft, hat sich aufgemacht in die Nacht. Deshalb ist die Friedrichstraße dunkler und unheimlicher als Piccadilly oder der Boulevard der Kapuzinen. Ich glaube, wer als erster aufbrach, wird vor allen anderen beim Ziel anlangen. Ich bitte dich, glaube mir unbesehen und gewinne Berlin lieb. Gewinne es lieb, weil du Paris und Rom liebst, weil du das unglückliche, irrsinnige Europa liebst, das sich in den Dachverhauen der Picardie, Polens und Tirols verheddert hat und das sich in eingetrocknetem Blut und nicht trocknendem Schmutz wälzt. Gewinne lieb seinen unfreiwilligen Eilboten in die herrliche Ungewissheit, die Stadt der abscheulichen Denkmäler und der ruhelosen Augen. Berlin.